Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe der Podcast-Serie des Tierschutzvereins Südkreta. Ein Tierschutzhund zieht ein, die erste Zeit gut gestalten. Das ist der Titel einer lockeren Folge von Podcasts, die wir für Sie vorbereiten möchten. In der heutigen Folge soll es jetzt um ganz grundlegende Dinge gehen, wie Bewegen im Haus, Füttern und auch sich lösen, also das Geschäft verrichten. Und zu all diesen Dingen haben wir Ihnen hier einige Hinweise und Empfehlungen zusammengetragen. Die erste Zeit mit einem neuen Hund ist allemal spannend und viele Menschen wundern sich, dass ihr Hund aus dem Tierschutz viele grundlegende Dinge noch nicht kann oder auch noch nicht kennt. Beispiele dafür sind eben, dass manche Hunde kein gutes Trockenfutter kennen, manche sich nicht trauen, über eine Schwelle in ein Haus zu gehen oder sich auf glatten Böden zu bewegen oder gar eine Treppe zu erklimmen. Und andere Hunde, sehr zum Leidwesen ihrer Menschen, lösen sich draußen nicht. Für die hier geschilderten anfänglichen Schwierigkeiten oder Verhaltensweisen, die wir Menschen als schwierig erleben, haben wir heute ein paar Tipps mitgebracht, die es neuen Hundeeltern erleichtern können, mit ihrem Tier umzugehen und auch die erste Zeit gut zu gestalten. Das Ziel ist natürlich, dass sich beide Seiten bald aneinander gewöhnen und auch an die vielen neuen Eindrücke, die auf einen zustürmen. Ich möchte noch einmal betonen, dass die hier aufgeführten Empfehlungen kein Ersatz für eine Hundeschule oder eine Verhaltenstherapie sind und auch nicht für einschlägige Fachliteratur. Weiterhin sind die hier aufgeführten Empfehlungen auch kein Allheilmittel oder der berühmte Knopf, auf den man einfach nur drücken muss, damit der Hund rund läuft. Die hier vorgetragenen Empfehlungen basieren in erster Linie auf unserem Erfahrungswissen und bedienen sich zudem verschiedener Lerntheorien und wissenschaftlicher Erkenntnisse, die ich im Laufe meiner Tätigkeit kennengelernt habe, zum Beispiel von Thomas Riepe, Dorit Feddersen-Petersen, Pascale Pitturu und auch anderen. Wir möchten mit unseren Tipps keineswegs den Anspruch erheben, eine allgemeingültige oder wissenschaftliche Publikation darzustellen. Bitte behalten Sie das im Kopf. Ich habe mich heute mit meinem Kollegen Lennart unterhalten und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lennart, schön, dass das mit uns beiden heute wieder geklappt hat.
Hi Julia, ich freue mich auch.
Okay, kommen wir erstmal zum Thema Geduld. Wir sprechen ja immer davon, von einem großzügigen Zeitfenster auszugehen, so ungefähr einem Jahr, bis man mit seinem neuen Hund ein gutes Team geworden ist. Warum ist das aus deiner Sicht so wichtig?
Ich selber habe es auch festgestellt mit unserem Tierschutzhund, dass auch die Phasen einfach unterschiedlich sind und jede Phase was anderes aufzeigt. Und generell braucht man für jede Phase Geduld. Und das Ziel scheint manchmal in weiter Ferne zu sein, ist es aber gar nicht. Man sieht auch dann öfter mal die kleinen Schritte, die nach vorne gehen. Das bestärkt die Geduld dann. Und man darf ja auch zusätzlich nicht vergessen, dass man die Geduld meist bei Problemen ja braucht. Und der Hund hat ja dann auch ein Problem. Der ist ja auch nicht glücklich mit der Situation. Also wenn man selbst die Geduld nicht ausstrahlen kann, stresst das den Hund ja auch nochmal mehr.
Und ich möchte einfach nochmal sagen, jeder Hund aus dem Tierschutz hat ja auch so ein bisschen was im Gepäck. Mal mehr, mal weniger. Ne? Und ich glaube, was mir zumindest oft begegnet, das ist, dass Menschen sich einen Tierschutzhund auswählen und den dann unmittelbar mit dem direkt verstorbenen Hund vergleichen. Und gerade eben langjährige HundehalterInnen erwarten dann vielleicht auch von einem neuen Hund, dass der auch gleich genauso entspannt ist und sich in den Alltag einfügt wie ihr ehemaliger langjähriger Fellfreund.
Ja, das fängt ja schon an bei dem Altersunterschied meist, ne? Also man verabschiedet sich von einem alten Hund und man kriegt dann ja meist einen jüngeren Hund. Das sind zwei verschiedene Lebensabschnitte. Da steckt ein bisschen mehr dahinter und zusätzlich ein Tierschutzhund. Da ist ja auch nicht immer bekannt, was ist überhaupt vorgefallen in der Vorgeschichte, was musste er schon erleben. Es gibt Hunde, die vielleicht in einem Tierschutz oder im Shelter geboren sind, die dann vielleicht ein bisschen entspannter in Anführungsstrichen sind. Und die Lebensveränderung ist ja auch groß für einen Tierschutzhund, aus einem ja, ganz anderen Gebiet herzukommen, Dinge nicht zu kennen und dann vor Ort zu sein und ein ganz neues Leben zu beginnen, so wie wir das mit dem Tier tun.
Genau, das finde ich ist auch wirklich ganz wichtig. es fängt ja schon da an, dass man nicht genau weiß, wenn man ehrlich ist, wie alt ist das Tier. Das weiß man in den seltensten Fällen. Ne? Also die Hunde, wenn die gefunden werden, haben die ja keine Geburtsurkunde mit. Wir haben vor einigen Jahren einen Hund vermittelt namens Nando. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere Zuhörerin an diesen Namen. Das war ein Hund, der aufgefunden wurde, weil er sich eben menschlichen Siedlungen genähert hat. Und der ist dann mit einer Schrotladung beschossen worden. Der hat also wirklich unendlich viele Schrotkugeln im Gesicht, hat dadurch auch ein Auge verloren. Ich habe immer noch im Kopf die Bilder, wo der Tierarzt eben diese Kugel eine nach der anderen rausoperiert hat. Der ist heute wirklich glücklich vermittelt, also hat ein super, super tolles Zuhause gefunden. Aber worauf ich eingehen möchte, ist, dass es dieses Rundum-Sorglos-Paket, dass ein Hund so ganz aufgeschlossen und ohne jede Angst bei uns ankommt, dass das recht selten ist. Natürlich gibt es das auch, also ein Hund, der wirklich nichts Schlimmes erlebt hat. Aber meistens bringen die Hunde eben doch etwas mit, zum Beispiel eben Verlustängste oder andere Ängste, auf die gehen wir jetzt vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen ein, oder eben auch Strategien, um zu überleben.
Und man sollte ja auch vielleicht grundsätzlich erstmal bedenken, wenn man sich einen Tierschutzhund holt oder adoptiert, dass man nicht eine direkte Gegenleistung erhält. Man muss erstmal ein bisschen Arbeit investieren. Das geht dann auch manchmal ganz schnell, dass man dann doch die kleine erste Gegenleistung durch Kuscheleinheiten zurückbekommt. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir erstmal viel fürs Tier machen müssen, um dem Tier auch Bahn zu geben, Sicherheit zu geben, Ängste zu nehmen und so dann ein sorgenfreies Leben ja zu ermöglichen überhaupt.
Genau, das hört sich zwar vielleicht für den einen oder anderen Menschen, der uns jetzt zuhört, so an, als würde man jetzt erstmal ganz, ganz viel investieren müssen. Ich möchte aber einfach nochmal betonen, dass es sich ja auch lohnt, durchzuhalten. Denn jeder Hund, der uns begegnet, egal auf welchem Stand er gerade ist, wenn wir ihn zu uns nehmen, lernt ja dazu und entwickelt sich in jedem Fall weiter. Das heißt, bei dem einen geht es vielleicht ein bisschen schneller, bei dem anderen dauert es etwas länger.
Und man feiert auch irgendwann die kleinen Erfolge. Das merken wir ja mit unserer Hündin Greta, die ja auch wirklich zu einer Angstkandidatin gehört. Eine Angstkandidatin, die so ein bisschen nach vorne geht. Aber wenn man dann so die ersten Erfolge bei den Gassi-Runden ein anderer Hund kommt und es wird nicht mehr gebellt, dann weiß man, okay, wir haben was gut gemacht. Der Hund ist entspannter, der kann sich auf uns fokussieren. Und das gibt einen ganz, ganz viel Energie wieder für die nächsten Steps, die man dann gehen muss.
Und irgendwann hat man dann eben doch auch wieder diesen treuen Gefährten, der uns auch viel zu geben hat und der mit uns durch dick und dünn geht. Lennart, lass uns mal auf die Themen kommen, die immer wieder auch so Dauerbrenner sind sozusagen, also die von uns Menschen als schwierig erlebt werden, gerade so in der anfänglichen Zeit. Und wir haben das jetzt so als Anpassungsschwierigkeiten betitelt. Und dafür haben wir ja hier heute einige Tipps zusammengestellt.
Genau, und wir dachten, wir starten doch erstmal mit vielleicht einem banalen Thema, denken sich jetzt manche Leute, aber es ist gar nicht so banal. Es ist schon mal der Unterschied, wenn der Hund zu Hause einzieht. Was ist ein Parkettboden? Was sind Treppen? Was sind kleine Stufen vorm Haus? Das kennt nicht jeder Hund. Gerade aus dem Shelter ist der Untergrund meist etwas anders, ob es jetzt ein bisschen Sand, Asphalt oder dann doch Rasen ist. Aber es ist kann einen riesen Unterschied für so ein Tier machen.
Und so wie wir es ja eben an dem Beispiel dieses Hundes Nando gehört haben, der war vertrauensvoll, der wollte zu den Menschen und hat dann wirklich eine Schrotladung abbekommen. Es ist übrigens gar nicht so selten, dass Menschen dann so bei Röntgenaufnahmen so Zufallsbefunde haben, dass die Hunde dann wirklich auch Schrotgeschosse im Körper haben. Also es ist leider, muss man sagen, wirklich gar nicht so selten. Aber das erklärt natürlich auch das Problem, dass nicht jeder Hund gleich freudestrahlend ein Haus betritt.
Zusätzlich kennt er kein Haus. Also selten hat ein Tierschutzhund, klar gibt es auch Tierschutzhunde, die dann ins Tierheim gebracht wurden oder ins Shelter gebracht wurden, die vielleicht schon mal Menschenkontakt und das Haus kannten. Aber es ist ja nicht das Typische. Und das letzte Leben oder den letzten Abschnitt, den sie zusammengelebt haben, ist meist in einem Gehege, in einem Auslauf oder ja in einem Zwinger. Der erste Schritt ins neue Leben, ins neue Haus, kann gar nicht so einfach fallen. Das ist eine ganz neue Umgebung, ganz neue Eindrücke. Deswegen sieht man das ja auch öfter mal, dass ein Hund ein bisschen sperrt vor einer Tür und nicht sofort reinspringen möchte, obwohl man das sich erhofft hatte vielleicht.
Viele Menschen missinterpretieren das dann auch. Die denken, der Hund fühlt sich hier bei mir nicht wohl. Dabei ist es ja eben nicht ich als Person, sondern es ist eben diese neue Situation, ein Haus plötzlich betreten zu sollen. Ja, das ist irgendwie einfach erstmal ungewohnt für das Tier. Und da ist dann erstmal ganz viel Geduld gefragt, bis der Hund sich traut, ein Haus zu betreten. Nämlich immer genau dann, wenn er vorher zum Beispiel auch mit drakonischen Strafen belegt wurde, wenn er sich einer Schwelle genähert hat.
Ja, Ja, ganz genau. Da sollten wir dann auch als Mensch, der vielleicht ein wenig mehr Verstand hat, auch ganz sensibel agieren und dem Hund die Zeit geben und ja, auch das erste Betreten behutsam zusammen angehen und nicht gleich den ersten Stressmoment auslösen beim Zuhause ankommen.
Ja, du sagst jetzt gerade Stress auslösen. Viele Tiere haben ja sehr starken Stress, wenn sie erstmals eben in ein Haus kommen. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ein Hund kommt aus dem ungarischen Tierschutz, hat dort mehrere Monate, vielleicht auch Jahre draußen in einem Außenzwinger gelebt und soll jetzt bei uns ins gut geheizte Wohnzimmer kommen. Worin kann sich dann der Stress äußern? Woran erkenne ich das, dass der Hund im Stress ist?
Also für Stress gibt es natürlich sehr, sehr viele Signale beim Hund. Man muss dann auch mal vielleicht nochmal differenzieren, was Stress und Angst ist. Aber generell, wenn ein Hund dann viel hechelt, ihm auch ein bisschen Saba aus dem Mund läuft, das kann auf jeden Fall ein Zeichen für Stress sein. Wenn er dann im Haus irgendwann mal ist und auch gar nicht ankommt, sondern nur herumtappert im Haus, von links nach rechts läuft und nicht die Erkundung zu dir. Also die ist natürlich ganz normal, dass der Hund erstmal schauen möchte, wo ist denn jetzt hier was, sondern sich einfach nirgendwo hinlegen kann. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen für Stress und da sollte man auch früh darauf achten, dass man dem Hund gleich Ruhe bieten kann und ihm auch gar nicht ja, dieses Stressgefühl bestärkt.
Mhm. Genau, kann es auch umgekehrt sein. Das habe ich auch schon erlebt oder auch gehört von vielen Menschen, dass eben der Hund in den ersten Stunden wirklich nur liegt, also gar nicht aus dem Körbchen herauskommt. Das kann sehr heterogen sein, ne? Oder typisches Beispiel auch, dass der Hund unglaublich hart. Also man geht vorbei und hat so gefühlt irgendwie ein Büschel weißer Haare an einer schwarzen Strumpfhose so ungefähr. Das ist alles denkbar. Und ja, ich finde, diese Heterogenität, dass der eine Hund eben überhaupt nicht zur Ruhe kommt und der andere gar kein Bein aus dem Körbchen sich traut zu setzen. Das ist eben doch auch ein Anlass, dass viele Menschen sich fragen, sag mal, bleibt das jetzt eigentlich so? Also so habe ich mir den Hund eigentlich nicht vorgestellt. Und ihr habt ihn ja auch ganz anders beschrieben. Warum ist er jetzt so?
Man kann natürlich nicht sagen, dass der Hund so bleibt. Also erstmal, Bewertungen finden natürlich auch in einer ganz anderen Umwelt statt. Es kann passieren, dass der Ängstliche super mutig und aufmüpfig auf einmal wird und genauso anders, der mit der breiten Brust sonst im Rudel immer vorne weggegangen ist, super ruhig auf einmal wird und ein bisschen devoter wird. Generell durch diesen Wechsel der kompletten Umwelt, das würde uns ja genauso gehen. Also vielleicht kann man es ja auch vergleichen, wenn man das erste Mal in einem anderen Land ist, was man vielleicht noch nicht besucht hat, ist man wahrscheinlich auch nicht dieselbe Person, sondern vielleicht erstmal ein bisschen gedämpfter und guckt sich erstmal links und rechts um und weiß noch gar nicht, wo man genau ist. Und das Gleiche passiert natürlich auch mit einem Hund. Und er ist ja auch noch in der Entwicklungsphase, das kann man ja vielleicht auch nochmal dazu sagen.
Ja, das finde ich auch. Und genauso finde ich es aber auch bei älteren Hunden, die eben wirklich noch nichts Gutes erlebt haben. Wir haben ja häufig auch Hunde, die lange Zeit depriviert gelebt haben, also sprich reizarme Umgebung hatten, die dann plötzlich hier in so einen deutschen Haushalt kommen und spazieren gehen sollen und was weiß ich, da läuft die Waschmaschine, da kommt der Staubsauger und dann kriegen sie Spaziergänge und Streicheinheiten und man will ihnen das Fell bürsten und so weiter und so weiter. Das ist für die Hunde wirklich, wie du schon sagst, als wenn man in ein fremdes Land kommt. Oder ich vergleiche das auch manchmal damit, stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und sind plötzlich auf dem Mond. Also dann wäre man auch völlig durch den Wind und wüsste gar nicht, wo ist hier eigentlich was und welche Sprache spricht man hier, woher kriege ich was zu essen, wo schlafe ich und sind die hier eigentlich nett oder sind die mir wohlgesonnen, die Menschen. Das sind alles so Stressoren. Und ich kenne das von meiner eigenen Hündin, die ich aus dem Tierschutz zu mir genommen habe, die hat in den ersten Monaten, das waren wirklich Monate, hat die drinnen ständig gehechelt und hat ihr ganzes Fell abgeworfen. Da haben wir uns wirklich viel Sorgen gemacht und haben sie dann auch mal tierärztlich untersuchen lassen, ob da vielleicht irgendwas Organisches war. Aber das war alles in Ordnung. Es war also wirklich der pure Stress.
Ganz witzig, dass du sagst, das Gleiche hatten wir auch. Und ich bin auch ziemlich schnell zum Tierarzt gelaufen, meinte, ja gut, dann machen wir mal lieber ein großes Blutbild, um zu gucken, ob nicht doch irgendwas nicht ganz richtig ist. Es war aber auch in dem Fall einfach der Stress. Da vielleicht auch der Zusatz noch. Der Stress beim Hund verhält sich ja auch ganz anders als bei uns. Von der chemischen Reaktion sehr ähnlich erstmal, aber es bleibt ja viel länger im Körper. Also es wird Adrenalin ausgestoßen und es dauert bis zu einer Woche beim Hund, bis es dann wieder aus dem Körper abgebaut wurde. Das heißt, wir bauen viel, viel schneller Stress ab, sitzen abends wieder auf dem Sofa, wenn die Arbeit mal anstrengend war. Der Hund hadert damit noch ein bisschen länger.
Ja, gut, dass du das sagst. Lass uns jetzt einmal zu den Themen kommen, für die wir jetzt auch so kleine Verhaltensempfehlungen oder Tipps mitgebracht haben. Fangen wir mal an mit dem Thema glatte Böden und Co.
Genau, also hatten wir eben ja auch schon kurz gesagt, normalerweise so ein glatter Boden kommt in der Umwelt von einem Tierschutzhund selten vor. Das heißt, wir können im besten Fall ein bisschen Hilfestellung bieten. Also einmal natürlich, je mehr Teppich oder Läufer oder Decken auf den Boden gelegt werden, wo der Hund sich sicherer bewegen kann, desto sicherer wird er auch. Das nimmt schon mal ein bisschen Stress. Ebenso, wenn vielleicht Stufen im Haus sind, diese mit Leckerlis bestärken. Also ein kleiner Schritt schon mal nach oben gegangen, nachdem sie sich noch gar nicht getraut wurde, schon mal positiv bestärken und nach den Hund fördern in dem Bereich und schauen, dass er sich dabei wohlfühlt. Und im besten Falle niemals zwingen, sonst eher die Treppe mal hochtragen und mal wieder runtertragen, bis irgendwann kommt die Neugier und der Hund wird es probieren.
Ja, das finde ich gut, dass du das so sagst. Also ich glaube auch daran, und das habe ich auch schon vielfach beobachtet, dass Hunde mit zunehmendem Selbstvertrauen dann auch mal neue Dinge ausprobieren. Und dazu gehören eben auch Treppen. Wenn man jetzt in einem Haus wohnt, wo wirklich zwingend Treppenstufen zu überwinden sind, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht, kann ich den Hund dann notfalls auch hochtragen? Das gilt übrigens auch dann für den Fall, dass mein alter Hund vielleicht mal irgendwann nicht mehr Treppen so gut laufen kann. Also das ist eigentlich auch eine ganz kluge Überlegung im Vorfeld. Kann ich meinen Hund da vielleicht auch, wenn er es aus welchem Grund auch immer nicht schafft, die Treppen hoch oder runter zu laufen, kann ich ihn da vielleicht auch heben und dann hochbringen? Du hast eben gerade gesagt, bei den glatten Böden Teppiche oder Läufer. Kannst du das vielleicht noch mal kurz ein bisschen ausführen? Weil glatte Böden kommen nicht vor, hast du gesagt. Aber wie genau kann ich meinem Hund das hier ermöglichen? Das ist ja für die Menschen auch nicht ganz einfach, wenn ihr Hund wirklich nicht aus dem Körbchen rauskommt. Das habe ich tatsächlich schon häufiger gehört, weil der Boden zu glatt ist und die sich einfach nicht trauen, sich fortzubewegen.
Ja, also gerade wenn der Hund nicht aus dem Körbchen rauskommt, da natürlich auch ganz logisch, ihn nicht zu zwingen. Sollte immer einen Rückzugsort für den Hund geben. Das ist dann meist das Körbchen, die Box oder was auch immer. Also da dann den Hund auch dann nicht jetzt irgendwie rausschleifen. Dann eher versuchen, vielleicht dort auch mit dem Läufer die wichtigsten Wege vielleicht zum Futternapf, zum Wassernapf so auszulegen, dass er eine gerade Linie quasi gehen kann auf einem sicheren Boden und so nach und nach das Selbstbewusstsein auch findet. Und da wird dann auch mal einen Schritt nach links und nach rechts machen und irgendwann merken, der glatte Boden ist gar nicht so schlimm und versteht dann auch, wie er sich darauf bewegen muss. Das kann man ja alles üben. Das gleiche auch natürlich mit Leckerli, so halt mal zwei Pfoten drauf, da vorne liegt das Leckerli, wenn du es nimmst. Und das so peu à peu zu steigern, bis der Hund sich sicherer fühlt, dann können die Teppiche bestimmt auch bald wieder weg. Auch sinnvoll natürlich, wenn der Hund Treppen laufen kann und soll, das ist natürlich immer so ein bisschen größen- und gewichtsabhängig und welche Rasse es ist oder welcher Mischling sich dahinter versteckt, auch auf Treppen Teppiche anzubringen. Da gibt es ja im Baumarkt ganz normal zum Ankleben welche. Wir zum Beispiel haben hier auch eine Holztreppe, die zum Glück nicht so glatt ist, aber sonst hätten wir es auch auf jeden Fall machen müssen. Weil auch da, wenn da einmal was schief geht, kann sich das auch schnell im Kopf einbrennen und dann ist eine dauerhafte Angst vor einer Treppe oder vor einem gewissen Untergrund einfach vorhanden.
Mhm. Danke, dass du das nochmal sagst. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man solche Hilfsmittel auch kennt und gegebenenfalls auch nutzt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eben bei offenen Treppen wirklich noch mal eine besondere Schwierigkeit ist, weil die Hunde da so durchgucken können. Für mich persönlich, ich hab Höhenangst, ist das ähnlich. Also ich mag das auch nicht so gerne, aber da kann ich also die Hunde wirklich total verstehen. Aber wenn man jetzt keine offene Treppe hat, Teppichfliesen sind auf jeden Fall hilfreich, aber sicherlich auch für offene Treppen. Du hast es eben schon anklingen lassen, wie man das machen kann, dass man dem Hund das Treppensteigen erleichtert. Aber kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen präzisieren? Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der unter gar keinen Umständen die Treppe hoch möchte, hoch ist ja leichter als runter, das haben wir schon festgestellt, aber wie kriege ich das hin, dem Hund das so ein bisschen schmackhaft zu machen? Magst du das noch mal kurz ausformulieren?
Ja, also es gibt da natürlich die Möglichkeit, den Hund, ich sag mal, halb die Treppe so ein bisschen hochzutragen, zu platzieren, dass er sicher steht, da natürlich auch drauf achten. Und dann in einer gewissen Reichweite, dass er sich ein bisschen strecken muss, vielleicht ein Leckerli zu platzieren und das immer mal wieder zu wiederholen. Auch da Geduld. Also ich glaube, alles, was wir hier besprechen, ist immer Geduld, die Grundtugend und das peu à peu zu üben. Irgendwann nochmal eine Stufe höher, noch ein zweites Leckerli zu legen, dritte. Und jedes Mal, wenn er probiert oder es schafft, die Treppe zu erklimmen, das einfach positiv zu bestärken. gerade da aber auch aufpassen beim Treppe runtergehen wieder. Das ist ein ganz anderes Verhältnis, allein schon physikalisch. Dann lieber vielleicht nochmal am Anfang die Treppe runtertragen und das dann nach und nach zu üben und auch zu begleiten. Auch da immer, wir haben zwei Treppenschutzgitter. Man könnte manchmal denken, wir haben ein Kind im Haushalt, das ist es aber nicht. Wir haben einen Hund und wir wollen einfach nicht, dass es eine unglückliche Situation mit der Treppe gibt. Also da auch zu gucken, dass der Hund das nicht komplett alleine machen muss oder ja noch schlimmer irgendwie runterfällt.
Okay, ja prima. Vielen Dank, dass du das nochmal so ausgeführt hast. Dann lässt sich das, finde ich, auch besser nachvollziehen, wenn jetzt jemand einen neuen Hund hat und feststellt, so ups, der will die Treppe da nicht hoch. Wir haben jetzt neulich gerade einen, ich glaube, 30 Kilogramm schweren Hund vermittelt und die wollte auch keine Treppen gehen. Und da war zum Glück ein sehr kräftiger Mensch, der dann auch sich anerboten hat, seinen Hund immer erstmal hoch und runter zu tragen. Aber das kann vielleicht nicht jeder und von daher ist es gut, dass du das nochmal so ausgeführt hast. Kommen wir mal zum nächsten Thema, Lennart, und zwar ein Thema, was auch ganz, ganz viele bewegt, nämlich das Thema, der Hund löst sich nicht draußen, also macht sein Geschäft drinnen womöglich oder gar nicht. Das gibt es ja beides, ne? Also dieses sich lösen im Wort selbst ist ja schon der Begriff enthalten, sich lösen, also loslassen, sich entspannen, das setzt Vertrauen voraus oder auch so ein Empfinden von Sicherheit. Aber das ist, wie wir ja gerade gehört haben, bei sehr gestressten Hunden in den ersten Tagen anfangs nicht möglich, sich da einfach zu entspannen und irgendwo draußen dann bei zwitschernden Vögeln oder bei Autos, die vorbeifahren oder anderen Verkehrsteilnehmern, sich da zu entspannen und einfach dann, ja, sich zu lösen. Was tut man dann?
Viele Hunde trauen sich anfangs einfach draußen nicht. Das kann sein, weil sie einfach zu abgelenkt sind. Das sind zu viele Impulse von außen. Sie haben zu dolle Angst auch. Wir haben ganz viele neue Eindrücke, die auf die Hunde hereinprasseln.
Wir haben in der Tat angesichts dieses Stresslevels, von dem wir jetzt ja gerade sprechen, erstaunlich viele Hunde, die auch schon als Neuankömmlinge vom ersten Moment als stubenrein beschrieben werden. Das ist ja immerhin schon mal gut, aber das sind eben nicht alle. Viele Leute melden sich dann bei mir und sagen so, also ich bin jetzt, was weiß ich, alle 2 Stunden rausgegangen und wir gehen jedes Mal eine Stunde und kaum sind wir wieder zurück, hockt sich der Hund auf unser Parkett oder unser Laminat und pushert dahin. Und das ist natürlich wirklich auch für die Menschen nicht schön. Und andere berichten mir davon, dass der Hund, was weiß ich, 24 oder 48 Stunden oder länger sogar gar kein Geschäft macht, weder pushert noch würstelt, sodass die Menschen sich dann schon Sorgen machen.
Das kann immer mal wieder vorkommen, dass der Hund sich in den ersten Tagen gar nicht löst. Ist jetzt nichts, was wir noch nie gehört haben. Geduld haben. Natürlich nicht zu lange sich das ganze Spektakel angucken, weil irgendwann kann es ja auch gefährlich werden. Aber die ersten Tage, das kann mal passieren. Und dann passiert es halt nochmal in der Wohnung. Wenn er sich gar nicht löst, musste man dann vielleicht nochmal genauer drauf schauen.
Okay, also ich würde mal sagen, wir halten mal fest, dass man zunächst auch Geduld haben sollte, wenn der Hund durchaus auch noch nicht stubenrein ist. Ich möchte ihn natürlich dabei begleiten. Das ist ja jetzt auch der Gegenstand unseres Podcasts. Wir wollen ja unterstützen, dass das möglichst schnell wieder so ist. Denn die meisten ausgewachsenen Hunde sind ja instinktiv stubenrein. Die wollen ja ihr eigenes Kernterritorium oder ihre eigene Wohnstätte reinhalten. Das ist ja eben, liegt in dem Instinkt des Tieres. Und um unseren Hund dabei so gut wie möglich zu begleiten, dass er das schnell wieder kann, dazu wollen wir jetzt ja einige Hinweise geben. Wie ist es denn mit den anfänglichen Spazierrunden? Ich habe ja vorhin gesagt, ne, alle 2 Stunden raus und dann jeweils 1 Stunde, das ist also too much, würdest du sagen?
Genau, also letztendlich, es gibt immer so ein paar Punkte, wo man auf jeden Fall Aktion treten kann. Wenn ein Hund, gerade Welpen, junge Hunde geschlafen haben oder gerade gefressen haben, bietet sich total an, rauszugehen, was ja auch fast selbsterklärend ist, ist ja ähnlich wie der menschliche Rhythmus. Was vielen Hunden hilft, ob gestresst oder ängstlich, sind Routinen. Das heißt, der Hund weiß, was auf ihn zukommt, er muss nicht so viel Impulse verarbeiten, deswegen würde ich zu Anfang immer ganz, ganz kleine Runden nur mit dem Hund gehen, an ruhigere Orte, notfalls vielleicht den Hund auch erstmal zum ruhigen Plätzchen tragen, dass er dort dann sein Geschäft verrichten kann. Wir bestärken ihn natürlich wieder, wenn er sein Geschäft erledigt hat und ihm so Sicherheit durch ja, wenig Impulse und Routine zu geben. Im besten Fall natürlich auch einen Platz, wo er sich gut entledigen kann. Jetzt nicht irgendwie auf dem Zebrastreifen mit und auf einer vielbefahrenen Straße.
Mhm. Okay, also ich sage immer ganz gerne, dass am Anfang man eigentlich noch gar keine richtigen Runden machen sollte, also Spaziergehrunden, sondern sozusagen erstmal nur einen Toilettengang machen soll. Also Spaziergänge kommen später. Am Anfang soll der Hund erstmal lernen, drin ist mein Zuhause und draußen ist Toilette. Und dafür eben wirklich, so wie du das ja auch gesagt hast, nur sehr, sehr kleine Runden, eigentlich gar keine richtigen Spaziergänge, sondern nur einen Toilettengang zu machen. Und bewährt hat es sich auch aus meiner Sicht, dass man eben einen Platz wählt, wo, wenn möglich, auch andere Hunde sich erleichtern. Dass es eben so ansprechend riecht, dass der Hund sich dann motiviert fühlt, da auch seine Hinterlassenschaften, ja, zu verrichten sozusagen.
Genau, also am besten einfach an so einen Ort gehen. Gerade wenn man in Stadt wohnt, da hat man ja den Vorteil, dass es gar nicht so viele Grünflächen gibt. Und da, wo welche sind, gehen viele Hunde hin. Das heißt, dort mit dem Hund hingehen und ihn stoppern lassen. Der muss nicht 100 Kilometer laufen. Da reicht meistens eine kleine Fläche. Ihm da die Zeit, ja, geben und ihn da ein bisschen schnüffeln lassen, auf und ab gehen. Und dann klappt das meist ziemlich schnell. Es kann auch immer mal wieder einen kleinen Rückschlag geben, aber das gehört dazu. Das ist ein Lernprozess.
Ja, und wenn man einen Garten hat, manche Leute würden das ja auch in Ordnung finden, wenn in der Anfangszeit der Hund diesen Garten dann nutzt, weil da hat man zumindest den Vorteil, dass es ruhig und geschützt ist. Aber dann sollte es natürlich auch an der Leine sein, dass man nicht die Terrassentür aufmacht oder tschüss, geh mal puschern, sondern dass man das natürlich irgendwie auch in der Anfangszeit begleitet, weil der Hund ja noch gar nicht an uns gewöhnt ist. Und wenn dann irgendwo ein Jägerzaun ist und der Hund da durchkrabbeln kann, dann ist er möglicherweise auch weg.
Ja, und da hat sie auch, habe ich jetzt ein paar Mal schon gesehen, scheint sich zu bewähren, eine Pinkelecke einzurichten, die extra abgesteckt quasi dafür ist. Hilft natürlich auch wieder der Geruchsbindung. Der Hund versteht, okay, da darf ich mein Geschäft verrichten. Dann kann man ja auch darauf achten, dass der Garten einfach weiterhin gut gepflegt ist und der Hund weiß, wo seine Ecke ist und jeder ist glücklich am Ende.
Super. Das finde ich einen tollen Tipp. Also, das habe ich so noch nicht gewusst und nehme ich auch auf jeden Fall mal mit. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, wenn Sie dann wirklich mal gemacht haben, was manchmal wirklich dauern kann, dann wird natürlich sehr gelobt und einfach wieder zurückgegangen. Also, das heißt, wir befinden uns jetzt noch nicht auf irgendeinem Spaziergang, sondern wir befinden uns auf dem Toilettengang. Wir gehen einfach nur auf und ab. Wir lassen dem Hund irgendwo idealerweise an einem ruhigen Platz ein bisschen Zeit und wenn er es dann verstanden hat, dann gehen wir wirklich erstmal sofort wieder zurück in die Wohnung, damit der Hund eben lernt, aha, das war jetzt zu einem bestimmten Zweck. Das war jetzt nicht, um hier irgendwie mich Reiz zu überfluten sozusagen, sondern es hatte einen Zweck, nämlich ich sollte ein Geschäft machen. Das lernen die Hunde dann nach meiner Erfahrung doch wirklich ziemlich schnell.
Genau, da kann man auf jeden Fall differenzieren zwischen Spaziergang und Geschäft verrichten. Das Gleiche würden wir auch machen, wenn wir merken, der Hund möchte gerade Pipi machen und wir bringen ihn schnell in den Garten oder gehen schnell nochmal mit ihm raus. Ist das ja auch kein Spaziergang, sondern er soll sein Geschäft dann in dem Fall verrichten. Zwei unterschiedliche Dinge.
Sehe ich auch so. Und wir empfehlen ja auch diesen selben Weg, also diese Pinkelecke, die du eben erwähnt hast, oder sei es jetzt eben auch einen kleinen Spaziergang, wo man eben nur zur Toilette geht mit dem Hund sozusagen, diesen Weg immer dann in der ersten Zeit machen und ohne Abwechslung immer wieder diesen selben Ort anstreben, damit man die Spaziergänge von den Toilettengängen wirklich trennt. Das hat sich tatsächlich schon vielfach bewährt.
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so unterstützen und macht total Sinn.
Okay, es geht also jetzt in erster Linie darum, eine Reizüberflutung zu vermeiden und den Hund erstmal ankommen zu lassen. Ich möchte noch mal ganz kurz ein Beispiel nennen, das mir gerade so durch den Kopf geht. Meine Hündin, die hat das dann wirklich auch recht schnell verstanden, an welcher Stelle sie dann eben machen konnte oder sich dann auch getraut hat zu machen. Aber wehe, da flog ein Schmetterling vorbei. Und schon alleine dieser Schmetterling oder das Vogelzwitschern hat sie dann abgelenkt und dann ging nichts mehr. Und also da muss man wirklich viel, viel Geduld haben. Und aber jeder Hund lernt das früher oder später auch stubenrein zu werden. Das möchte ich nochmal als Ermutigung auch allen Menschen mitgeben, die jetzt in dieser Situation sind.
Absolut. Also die Reizüberflutung sollten wir am Anfang so minimal wie möglich halten. Es ist immer Reizüberflutung, aber es wird nicht auf die Spitze treiben. Und dann wird das mit der Zeit. Bei manchen schneller, bei manchen dauert es einen Moment.
Genau, vielen Dank. Dann, Lennart, würde ich gerne zu dem Thema Futter kommen. Manche Hunde kommen hier übergewichtig an, manche sind Mäkelfresser, sind sehr dünn. müssen auch noch ein bisschen aufgepäppelt werden. Die Futteraufnahme ist wirklich ein weites Feld. Warum ist das so?
Viele Hunde, und das haben wir auch gerade vielleicht bei unseren ungarischen Hunden festgestellt, mögen anfangs gar kein Trockenfutter. Das kennen sie so einfach noch gar nicht. Und dann lassen sie es öfteren mal stehen. Und man macht sich ja dann immer so ein bisschen Sorgen, dass der Hund sofort verhungert, was ich auch ein bisschen verstehen kann.
Okay, das höre ich in der Tat auch immer wieder, dass Leute sich dann Sorgen machen und die probieren dann wirklich alle möglichen Futtersorten durch, also kaufen alles Mögliche ein und schließlich landen sie dann beim Leberwurstbrot und dann ist der Hund glücklich sozusagen. Aus unserer Sicht sollte das natürlich am besten so nicht passieren. Aber vielleicht magst du uns einmal kurz erläutern, du warst ja in Ungarn zu Gast. Wie werden denn gerade die Hunde in unserem ungarischen Partnertierheim gefüttert?
Man konnte manchmal gar nicht differenzieren, für wen das Futter jetzt erstmal ist, um es vielleicht mal so zu sagen. Also im ungarischen Tierheim wird viel verfüttert, was an Lebensmittelverschwendungsprodukten weggeschmissen wurde oder sonst in den Müll kommen würde. Da wurden ganze Hühner aufgekocht, die aus einem ortsansässigen Supermarkt kamen. Ich habe auch Pizzastücke aus so einem Selbstbedienungsbackshop gesehen. Mir wurde auch mal eins in die Hand gedrückt und dann gab es aber auch ziemlich schnell Ärger, dass das ja nichts für die Hunde ist. Also sie kennen es halt einfach gar nicht und sind dann vielleicht auch ja wirklich einfach ein bisschen mäkelig und denken, ja, so ein trockenes Futter brauchst du mir jetzt hier gar nicht hinstellen, sondern ich möchte das ausgekochte Hähnchen, was man ja zu gewissen Teilen auf jeden Fall auch verstehen kann.
Ja, vielen Dank, dass du das nochmal so geschildert hast. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, das ist kein Luxus, das ist kein Ausdruck von Luxus oder ja, wie soll ich sagen, Überversorgung, sondern das ist eben einfach auch aus Geldmangel, dass die ungarischen Tierschutzpartner alles verkochen in so einem riesigen Pumps, sage ich jetzt mal salopp, was eben, wie du schon sagst, aus Lebensmittelgeschäften oder sowas entsorgt wird. Also dazu gehört eben auch Trockenfutter, Nassfutter, Knochen, Fleischreste, Gemüse und so weiter. Und das kann und möchte hier wirklich niemand nachbilden. Also das ist eben eine Besonderheit in diesem ungarischen Tierheim aus Mangel an finanziellen Ressourcen. Sonst würde man dort sicherlich auch hochwertiges Trockenfutter anschaffen, aber dazu reichen eben die Finanzmittel nicht. Es gibt aber auch das andere Phänomen, das haben wir häufiger in Griechenland in der Tat. Das sind ja oftmals auch Streuner, die dann von Touristen gefüttert werden und oft auch stark gewürzte Speisereste erhalten. Also die sich dann eben irgendwo in Tavernen oder sowas rumtreiben und dann irgendwie an den Mülltonnen oder so zu schaffen machen. Das sind dann eben auch Hunde, die ebenfalls wenig gutes Trockenfutter kennengelernt haben, sondern eben gewohnt sind, wie schon erwähnt, stark gewürzte Speisen von Menschen zu essen und dann auch schal gucken, wenn sie dann hier sozusagen Trockenfutter bekommen. Wenn ich jetzt so einen Mäkelfresser habe, worauf kann ich mich da einstellen?
Auf viel Sorgen machen erstmal, weil wir haben ja auch eine kleine Mäkel. Also manchmal klingt das so, als wenn ich mir unseren Hund fiktiv ausgedacht hätte, weil sie tatsächlich einige dieser Tierschutzprobleme mit sich bringt. Aber sie ist tatsächlich auch eine Mäkelfresserin. Also wir haben das gleiche Problem. Da gibt es das beste Futter. Man wechselt auch durch zwischen Trocken- und Feuchtfutter und sonst was und probiert und kocht noch was dazu. Teilweise wird es einfach nicht gegessen. Ich persönlich bin da relativ entspannt und denke, wenn der Hund Hunger hat und Energie braucht, dann wird er fressen. Meine Partnerin ist da ein bisschen anders. Da muss man halt auch da wieder Geduld haben. Der Hund stirbt nicht. Der kann einige Tage ohne Essen ganz problemlos, wenn nicht sogar 2 Wochen auskommen. Man sollte es natürlich im Blick haben. Also auch da jetzt nicht zu sagen, gut, gucke ich mal nach 2 Wochen, ob er das aufgegessen hat, aber ein Auge drauf haben. Aber Geduld, Geduld, Geduld.
Das ist wichtig, dass du das nochmal sagst. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, unsere Hunde stammen ja nun mal vom Wolf ab und da ist ja auch nicht jeden Tag um 17 Uhr ein Hase vorbeigelaufen gekommen. Die haben eben auch manchmal tagelang nicht den Luxus, einen gefüllten Magen zu haben. Ich finde es ganz besonders dann wichtig, dass man auch im Blick behält, wenn der Hund anfangs Appetit zeigt und ein normales Futterverhalten zeigt und dann plötzlich irgendwann apathisch ist und nicht mehr frisst. Dann sollte man durchaus einen Tierarzt konsultieren. Und ganz wichtig ist, wenn er keine Flüssigkeit zu sich nimmt, denn das ist ja wirklich lebenswichtig.
Genau, also auch das, es gibt auch den Stressmagen beim Hund. Das kann damit zusammenhängen, gleich auch mit dem Trinkverhalten, dass durch erhöhten Stress einfach der Hund nicht mehr trinkt. Das sollte man auf jeden Fall beobachten. Es gibt aber auch kleine Tricks, wie man den Hund zum Trinken bekommt. Manche nehmen süße Sahne, Milch. Gibt jetzt auch schon, habe ich gesehen, Energy Drinks für Hunde quasi. Das sind dann meist so ausgekochte Enten, Hühner, halt hochkonzentrierter Saft quasi. Das schmeckt ganz gut und der Hund trinkt ziemlich schnell dann. Das haben wir nämlich auch schon mal mit dem Futter ausprobiert.
Ja, super. Finde ich klasse, dass du das so sagst. Jetzt kommen wir mal zu der Auswahl des Futters. Hier gibt es ja wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Jeder Anbieter gefühlt sagt so, ich habe die beste und richtige Möglichkeit, deinen Hund zu füttern, gefunden. Kauf nur einfach mein Produkt. Also, welche Empfehlungen würden wir denn HundehalterInnen mitgeben?
Das klingt jetzt vielleicht erstmal kurios, aber wir würden jetzt gar nicht direkt zum Konsum von Futter mit sehr hohem Fleischanteil raten.
Da sprichst du wahrscheinlich den Klimaaspekt an, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Denn man darf ja nicht vergessen, bei 5 Millionen Hunden in Deutschland ist der Fleischverzehr dann doch auch schon wirklich bedeutsam für das Klima. Und wir selbst, wir Menschen versuchen uns ja auch immer mehr auch vegetarisch oder fleischärmer zu ernähren, um auch Rücksicht auf den Planeten zu nehmen.
Genau, also es gibt ja auch wissenschaftliche Belege einfach dafür, dass der Hund nicht unbedingt nur Fleisch zu sich nehmen muss, sondern auch vegetarische oder fleischarme Ernährung beim Hund total gesund ist und auch förderlich ist. Auch da würde ich natürlich aber den Zusatz nehmen, solange der Hund heißt frisst, ist alles in Ordnung. Man kann da aber auch sehr, sehr gut mit Gemüse, mit Kartoffeln, mit Reis etc. das Futter aufwerten.
Ja. Das mutet beim Hund erstmal seltsam an, weil wir ja meistens denken, der Hund stammt vom Wolf ab, also muss er sich hauptsächlich auch von Fleisch ernähren, aber das ist tatsächlich überholt. Es gibt da wirklich hinreichende wissenschaftliche Evidenz. Wer sich dafür interessiert, der kann mal bei Google Scholar gucken und das recherchieren. Also es gibt wirklich mehrere Studien, die das belegen, sogar für vegane Ernährung, was ich ganz interessant finde. Das muss man jetzt nicht nachmachen, aber man könnte es, ohne dass der Hund zu Schaden käme.
Hier sollte aber auf jeden Fall dann auf kommerziell vertriebenes Futter zurückgegriffen werden, damit man einfach selber keinen Fütterungsfehler macht, wenn man das Futter selber zubereiten möchte. Man kann auch ganz gut, um tierische Proteine dem Hund zu liefern, auf Insekten zurückgreifen. Das kriegt man ja auch schon so in den gängigen Tierbedarfläden. Kann man gut als Ergänzung noch mitnutzen.
Okay, ich würde noch gerne ergänzen wollen, dass wir als Tierschutzverein von einer vollumfänglichen Fütterung mit Nassfutter abraten, also was in Dosen angeboten wird, einfach auch der Umwelt zuliebe, denn da ergeben sich eben einfach große Abfallberge, wie man sich vorstellen kann. Und zusätzlich hat auch die Nassfütterung eben den Nachteil, dass sich stärkere Zahnbelege bei Hunden bilden, die dann wiederum auch beseitigt werden müssen. Eine Empfehlung, die sich tatsächlich so ganz gut bewährt hat, ist, dass man 2-mal täglich Trockenfutter anbietet. Gegebenenfalls, wenn man das möchte, mit etwas Dosenfutter. Da hat man dann eben auch diese Fleischportion, wenn man das unbedingt möchte, was man mit einer Gabel zerdrückt, untermengen kann, um einfach das ein bisschen appetitlicher zu gestalten für den Hund. Wir sprechen ja auch eben davon, dass der Hund dieses Trockenfutter möglicherweise noch nicht kennt. Dazu vielleicht ein gutes Pflanzenöl, Distelöl, Leinöl, Olivenöl oder wenn man möchte auch ein bisschen Lachsöl dazugeben. Und zum Appetit anregen, wenn es nötig ist, etwas Joghurt oder Quark, je nach Gewicht und Fettanteil. Wenn man jetzt einen übergewichtigen Hund hat, sollte man jetzt nicht unbedingt den 10%igen Joghurt wählen. Vielleicht auch ein bisschen körnigen Frischkäse. Das mögen Hunde wirklich sehr gerne und das ist auch vegan möglich. Es geht hier um die Milchsäurebakterien, die eben dieses Darmbiom positiv beeinflussen. Und wir wissen alle, im Darm sitzt eben das Immunsystem. Das heißt, das ist wirklich unglaublich gesund und gut für unseren Hund.
Der Joghurt hilft übrigens auch bei Verstopfung. Haben wir jetzt auch gerade nochmal herausgefunden. Also nicht nur, dass der Appetit anregend ist, sondern auch, wenn der Hund Probleme irgendwann später nochmal hat, sich zu lösen, das kann ja immer mal wieder auftreten, kann Joghurt mit Apfel sehr hilfreich sein. Das nur als Zusatz noch.
Genau, das ist einer der tollen gesundheitlichen Nutzen von Milchsäurebakterien, dass es eben sich ausgleichend auf die Darm Bakterien auswirkt. Ich würde gerne noch einen Aspekt ansprechen. Wie sieht es mit Allergien aus? Die nehmen ja bei unseren Haustieren auch zu.
Generell empfehlen wir da als Verein auch das Füttern ohne Getreide, um einfach Allergien vorzubeugen, zu vermeiden.
Was meinst du, wie oft sollte man seinen Hund füttern?
Genau, also so bis zum ersten Lebensjahr empfehlen wir so 4 bis 5 kleinere Mahlzeiten. Das ist einfach auch besser für den Hund aufzunehmen. Der Magen ist nicht so überfüllt. Der Hund ist nicht wie die Katze. Der Hund schlingt alles weg und schlingt noch mehr. Das ist immer so. Also natürlich, wenn er Appetit hat generell. Wenn er dann etwas älter ist, kann man da auf 2 Mahlzeiten pro Tag, meist morgens und abends, bietet sich da ja an.
Manche Hundehalter füttern ja auch nur einmal am Tag. Davon würden wir jetzt eher abraten, um das Risiko einer Magendrehung etwas zu reduzieren. Und ich persönlich finde es auch angenehmer aus Sicht des Hundes, dass er eben nicht nur einmal am Tag dann eine Mahlzeit kriegt, die man dann innerhalb von Bruchteilen von Sekunden eingeatmet hat, sozusagen. Es gibt ja auch diese Fütterung ad libitum, nennt sich das. Also dann stellt man dem Hund einfach eine Portion hin und er nimmt sich das dann nach Bedarf. Also es gibt tatsächlich Hunde, die das auch so können. Zum Beispiel bei manchen Windhunden ist das der Fall. Die nehmen sich hier und da mal ein Bröckchen. Aber so wie du es eben gerade gesagt hast, ist es doch in den meisten Fällen. Hunde schlingen eben alles runter, was sie bekommen können, und dann ist diese Fütterung ad libitum eben doch nicht so empfehlenswert.
Ja, auch in dem Zusammenhang vielleicht ebenso sollte Katzenfutter außerhalb der Reichweite von Hunden sein, weil es einfach nicht gesundheitsfördernd ist für Hunde.
Oh ja, und da muss ich leider noch mal ein unangenehmes Thema anschneiden, leider auch die Katzentoilette, denn Katzenhinterlassenschaften sind für Hunde meistens, man muss es leider sagen, eine Delikatesse. Und das braucht wirklich niemand. Das ist einfach nur entsetzlich, wenn man neben einem Hund auf dem Sofa sitzt, der gerade an der Katzentoilette war. Ja, worauf sollte ich noch achten, wenn ein Hund aus dem Tierschutz bei mir eingezogen ist?
Generell kann man sagen, weniger ist mehr. Nicht zu viele Leckerlis geben. Wenn der Hund das Trockenfutter gut annimmt, kann das auch Teil von der Tagesration auch fürs Training verwendet werden. Da bietet sich auch zum Beispiel ein Futterbeutel an, um direkt das mit dem Training zu verbinden. Generell kann ja auch immer mal Durchfall auftreten, wenn das Futter nicht gut oder die Leckerlis auch dazu irgendwie nicht gut aufgenommen werden. Da bieten sich so Möhrenpellets an. Das geht in die Richtung wie so eine moroische Suppe. Sprich, die kann man auch jetzt schon fertig kaufen. Ist auch ganz praktisch, wenn man die nicht immer selber kochen möchte. Die kann man dann unter das Futter mitmischen. Das hilft. Tritt Durchfall auf. Gerne gleich Kotproben einsammeln für den Tierarzt, für die Tierärztin. Die freuen sich, das sind wenige Menschen auf der Welt, die sich über Kot freuen. Die freuen sich aber, weil sie das natürlich dann im Labor untersuchen können und gleich feststellen können, was im Darm, im Magen nicht in Ordnung ist. Da gibt es eine Vielzahl an Parasiten, wie Giardien zum Beispiel, und können das dann auch im besten Fall gleich medikamentös behandeln.
Dann haben wir noch den Sonderfall ängstliche Hunde oder schüchterne Hunde, die vielleicht noch nicht so viel Vertrauen zu uns haben. Hier hat es sich ja auch bewährt, einen Teil des Futters in eine Handfütterung zu verabreichen, wobei ich nochmal darauf hinweisen möchte, dass es möglichst nicht mehr als 50% des gesamten Futters sein sollte, denn Hunde sind nun mal vom Wolf abstammt und die schlingen instinktiv und diesem Instinkt sollten sie auch nachkommen dürfen. Deswegen ist es wichtig, dass immer ein Stück oder ein Teil des Gesamtfutters auch in der Schale vorgefunden wird und nicht alles mit der Hand gefüttert wird.
Genau, und zu guter Letzt bei unterernährten Mäkelfressern kann Pansen helfen. Wir haben auch persönlich ganz gute Erfahrungen noch als Zusatz mit Rinderfettpulver gemacht. Das kann man auch im Tierbedarfsladen einfach kaufen. Teelöffel mit und das Essen mischen. Und das funktioniert ganz gut und es hilft auch bei der Gewichtszunahme. Gerade wenn der Hund wirklich sehr, sehr dünn ist, merkt man da schnell einen Unterschied. Genau andersherum, wenn der Hund ein bisschen zu dick ankommt aus dem Tierschutz, durch das Futter reduzieren und ein bisschen mehr auf Spaziergänge legen. Beides wird dem Hund auf jeden Fall helfen, gerade wenn er älter wird. Die Gelenke werden ja nicht besser, da sollte man früh das Thema angehen.
Super. Und Spaziergänge kommen nicht nur dem Hund zugute, sondern uns natürlich auch. Die haben ja nun auch nachweislich einen gesundheitlichen Nutzen für uns Menschen. Man sagt ja übrigens auch, das möchte ich noch so als quasi Schlusswort sagen, dass Menschen, die einen Hund haben, gesünder leben und älter werden als Menschen ohne Hund.
Stressreduktion im umgekehrten Sinne, das Streicheln des Hundes hilft einfach, Stress abzubauen. Also wenn mal der Arbeitstag stressig war, einfach den Hund knuddeln, dann ist es ein gleich viel besserer Tag.
Klasse, das ist eine gute Anregung für den nächsten Podcast. Dann danke ich dir erstmal ganz herzlich, Lennart, für dieses angenehme Gespräch. Alles Gute. Hier endet nun unsere heutige Podcast-Ausgabe. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Zuhören und hoffe, dass Sie auch für sich die Erkenntnis mitnehmen, dass es sich lohnt, durchzuhalten. Es ist sehr beglückend zu erleben, wenn ein Hund aus dem Tierschutz auftaut und schließlich nach allen Entbehrungen seines bisherigen Lebens dann eine feste Bindung zu uns aufbaut und beginnt, sein Leben zu genießen. Und auf jeden Fall erhält man unendlich viel von seinem Tier zurück. Ich hoffe, dass wir uns bei einer unserer nächsten Podcast-Sendungen wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.